Ich habe früher nie in der Kneipe mit den Freunden gestanden, habe beispielsweise über Fußball erzählt. Ich war eher derjenige, der irgendwie die tiefgründigeren Gespräche gemocht hat und das ist heute noch so. Damals, als ich dann gesagt habe, ich will zum Fernsehen, da gibt es sicherlich auch viele Eltern, die sagen, um Gottes Willen, Junge, mach was Vernünftiges, geh erstmal zur Bank. Nee, meine Eltern haben gesagt, wenn dir das Spaß macht und da hat mich sowohl mein Papa als auch meine Mutter sehr unterstützt. Ich bin jetzt keiner der Väter, die sagt, ich bin Arzt oder ich bin Richter und du sollst es bitte auch werden. Sich ausprobieren dürfen und zu wissen, die Eltern stehen dahinter. Das ist was ich so in meinem Leben immer als sehr, sehr positiv empfunden habe. Ich war immer jemand, der versucht hat, allem gerecht zu werden, wirklich alles zu schaffen. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, wenn ich mich jetzt nicht mal irgendwie neu sortiere oder einfach mal zur Ruhe komme innerlich, dann endet das irgendwann in einem bösen Burnout. So schön es klingt, es gelingt mir natürlich nicht täglich. Also man ertappt sich selber dabei, dass man in alte Muster verfällt. Aber ich sage dann immer, dann muss man nicht gefrustet sein, weil es ist auch schon ein Vorteil, wenn man erkennt, dass man wieder in alte Muster verfällt, weil dann kannst du es wieder ändern. Mir sagen ganz oft auch Menschen, das tut total gut, mit dir zu reden, du kannst gut zuhören. Wenn ich jemanden frage, geht's dir gut? Und er sagt, ja, alles klar. Dann sage ich, nee, erzähl mal.
Herzlich willkommen bei Gefühlt Mann, dem Podcast für mehr moderne Männlichkeit. Über Männerthemen, Männer, die Themen haben und Themen, die Männer betreffen. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Thorsten Slegers kenne ich aus der RTL-Sendung Punkt 12. Das Mittagsmagazin des Privatsenders habe ich früher mal geschaut, wenn ich in den Sommerferien mit Schlafanzug und Cornflakes auf der Couch gesessen habe. Auch wenn meine Fernsehgewohnheiten sich mittlerweile komplett verändert haben, habe ich mich doch an diesen aufgeweckten und gut gelaunten Menschen erinnert, der da oft in den Beiträgen zu sehen war. Thorsten arbeitet seit über 30 Jahren als TV-Reporter, Moderator und seit einiger Zeit nun auch selbst als Podcaster. Dazu gleich mehr. Und mein Gefühl war, dass Thorsten ein Mann ist, der sich offenherzig, empathisch und neugierig durch die Welt bewegt. Deshalb habe ich ihn in meinen Podcast eingeladen und er hat direkt zugesagt. Zu Beginn unseres Gesprächs in meinem Wohnzimmer zu Hause wärmte mein Hund Oskar Thorstens Füße, also beste Voraussetzungen für ein entspanntes Gespräch und das ist es meiner Meinung nach auch geworden. Vielleicht noch vorweg, fast hätten wir schon bei Minute 14 den Podcast beendet. Warum? Hör einfach mal rein. Thorsten erzählt, was ihn an der Arbeit als Reporter noch heute so fasziniert. Das wird besonders an den Stellen deutlich, an denen er erzählt, in welche teils kuriosen Situationen er sich bereits für TV-Drehs begeben hat. Einmal zum Beispiel, da hat er sich absichtlich von Schnee verschütten lassen, um die wertvolle Arbeit von Lawinensuchhunden zu thematisieren. Da lag für mich die Frage natürlich nahe, gibt es eigentlich noch etwas, was dich herausfordert? Er spricht darüber, wie seine Eltern und insbesondere sein Vater ihn schon vor vielen Jahren gestärkt und in seiner freien Entfaltung unterstützt haben. Danke, Thorsten, an dieser Stelle, dass du uns allen damit einen privaten Einblick in dein Leben gibst, den die Menschen so bisher wohl noch nicht von dir kannten. Das Thema Hochsensibilität, insbesondere bei Männern, kommt auch zur Sprache. Ich bin ehrlich, wenn ich sage, es hat mich berührt, wie Thorsten über seine eigene Wahrnehmung zu diesem Thema gesprochen hat und dabei auf sein Leben als einfühlsamer Mann geschaut hat. Zur Sprache kommt auch sein Podcast Gesund gefragt, den er gemeinsam mit dem Gesundheitsexperten und Personal Trainer Alexander Nikolai macht. Den Link zu diesem Podcast findet ihr übrigens in der Podcast-Beschreibung dieser Folge. Gibt es eigentlich so etwas wie Männergesundheit und gehen Männer seltener zum Arzt als Frauen? Thorsten und ich begeben uns auf die Suche nach Antworten. Wir reden außerdem über das Wandern und Männer beim Yoga, über das Alleine sein können, darüber, wie viel Zuhause Thorsten für sich braucht. Und mich hat interessiert, wie er es schafft, in der turbulenten und teils hektischen Medienwelt sein eigenes Tempo zu gehen. Denn ich war selbst viele Jahre als Redakteur und Autor beim Fernsehen tätig und weiß, wie viel Spaß diese Arbeit machen kann, aber eben auch, wie anstrengend sie sein kann. Lieber Thorsten, schon als du mir auf meine Einladung ein ziemlich zügiges und klares »Ja klar, ich komme gerne in deinen Podcast« gesendet hast, war mir klar, das wird ein tolles Gespräch. Ich möchte mich bei dir für die gemeinsame Zeit bedanken, die du mir geschenkt hast. Dein freundliches und ehrliches Auftreten gibt Menschen ein gutes Gefühl. Das hat es mir zumindest gegeben. Vielen Dank für den ausgiebigen Spaziergang und das vertrauensvolle Gespräch, welches wir dort noch hatten, als die Mikrofone aus waren. Ach so, und was mir beim Schneiden dieser Podcast-Folge nochmal besonders aufgefallen ist, du hast eine wunderbar angenehme Stimme. Wenn dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, diese Folge gefällt, dann bewerte meinen Podcast doch gerne bei Spotify mit 5 Sternen oder schreibe mir einen Kommentar bei Apple Podcasts. Auch bei YouTube unter Gefühlt Mann kannst du meinen Podcast hören und mir gerne einen Kommentar unter die Folge schreiben. Und natürlich freue ich mich, wenn die Community hier wächst. Daher meine Idee für dich, wenn du das hörst, erzähle doch in den nächsten Tagen vielleicht 2 Menschen von meinem Podcast, bei denen du dir vorstellen könntest, dass er ihnen gefällt. Ich danke dir an dieser Stelle schon mal für deinen Support. Und nun sage ich, fühl dich gut mit Thorsten Slegers. Ja, schön, dass du da bist, Thorsten.
Ich freue mich auch, Fabian. Vielen Dank vor allen Dingen. Ich habe so schöne warme Füße. Ich weiß nicht, ob es nur an deiner Fußbodenheizung liegt oder an deinem Hund Oskar, der herrlich warme, große Pfoten hat und quasi mit seinen Pfoten auf meinen Füßen liegt.
Das ist gut möglich. Ja, Oskar liegt am liebsten unterm Tisch, damit er da die Füße zählen kann, ob nur alle da sind. Genau, du hast es schon gesagt, wir sitzen bei mir im Wohnzimmer. Du hast mich besucht, das finde ich erstmal total schön. Du bist grundsätzlich unglaublich viel unterwegs, habe ich so das Gefühl, wenn man dir im Social Web folgt oder dich auch, wie ich, da komme ich aber später nochmal drauf, von früher kennt. Und ich habe mich gefragt, wenn du so viel unterwegs bist, so viele Menschen kennenlernst, so viel, ich würde auch mal behaupten, so viel Trubel um dich hast, wie viel Zuhause brauchst du?
Inzwischen mehr. Ist einfach so, weil die Hauptsturm- und Drangphase, wie man so schön sagt, des Reisens, die war so zwischen ja, 2000 und 2008, wo ich extrem viel unterwegs war und jeden Tag in einer anderen Stadt war. Ich war damals als Reporter und als Wettermann für die Sendung Punkt 12 unterwegs bei RTL, wo wir jeden Tag aus einer anderen Stadt gesendet haben. Und da war es in der Tat so, gerade so nach 5, 6 Jahren bin ich morgens wach geworden und musste mich erstmal so selbst fragen, wo bist du jetzt, in welcher Stadt? Und erstmal so Rollladen hoch oder Vorhang zur Seite. Ah, okay, da ist der Alex, ich bin in Berlin. Oder da ist die Frauenkirche, ich bin in München. Das hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ab dem Moment, als ich dann auch Papa wurde, habe ich gemerkt, jetzt will ich mehr zu Hause. Und das ist auch eigentlich so geblieben. Und je älter man wird, desto mehr zu Hause braucht man.
Wie fühlt sich das an, wenn du wieder nach Hause kommst? Wir haben eben, als du reingekommen bist, man kann es ja sagen, wir wohnen hier am Feld und du hast gesagt, oh, das ist aber auch schön ländlich hier. Du musst jetzt nicht dein Zuhause beschreiben, wie es aussieht, aber wie fühlt sich das für dich an, wenn du wieder nach Hause fährst?
Bei mir ist in der Tat so, also Köln ist eine tolle, interessante Stadt, definitiv. Aber ich selbst wohne in Kempen, das ist eine Stadt am Niederrhein, also ganz nah an der holländischen Grenze. Ich selbst bin übrigens auch Niederländer, ich habe gar keinen deutschen Pass, so am Rande. Und wohne fast auch am Feld, ja, da ist noch eine Straße dazwischen, aber ich wohne auch sehr ruhig und war gestern erst noch spazieren. Ich gehe einmal über eine Straße und dann kann ich kilometerweit übers Platte Feldrennen am Niederrhein. Wenn ich von der Autobahn fahre und ich fahre so aufs Land, ich sehe die Felder und diese unendliche Weite, also wenn ich weit gucken kann, dann fängt bei mir eigentlich die Entspannung an und dann sage ich mir jedes Mal, ach, alles richtig gemacht, hier willst du überhaupt nicht weg. Also stand für mich auch nie zur Diskussion, eine große Stadt zu ziehen, weil ich bin als Kind auf dem Land groß geworden am Niederrhein und ja, so das Ländliche und die Ruhe gibt mir auch so einen gewissen inneren Frieden zum Abschalten.
Innerer Frieden, schön. Ja. Ich habe gestern in der Vorbereitung auf unser Gespräch einen Podcast von dir gehört, RTL-Reporter, ich glaube von 2020, habe ich mal so durchgescrollt und dann habe ich eine Folge gesehen über Hochsensibilität, die du gemacht hast. Und da hast du was gesagt, was mich jetzt daran erinnert, dass du gemeint hast, ich kann das durchaus mal haben, aber bin grundsätzlich auch der, du hast irgendwie eine Szene beschrieben, wo du mal feiern gewesen bist und in dieser Bar, in dieser Kneipe, Disco, was es auch immer war, ich glaube Club sagt man ja heute.
Heute sag mal Club, heute sagt man ganz Club, wichtig.
Genau, dass du gesagt hast, du wurdest 3, 4 Mal angerempelt und irgendwann hast du deine Leute, mit denen du da warst, angeguckt und gesagt, ich muss hier raus, ich halte das nicht mehr aus. Hat sich das bei dir in den letzten Jahren noch verstärkt und wie? Ich kann mir vorstellen, du bist im Medienbusiness tätig, man wird auch mal eingeladen zu Aftershow-Partys, zu Events. Vermeidest du sowas mittlerweile komplett oder sagst du dir, Augen zu und durch, es ist zwar nicht angenehm für mich, aber ich gehe da mal hin und gucke, wie lange ich es aushalte.
Nee, also grundsätzlich gehe ich schon gerne auch mal auf Feiern oder auf Events, auf jeden Fall. Das war damals so eine Zeit, wo ich extrem angespannt war, weil ich extrem viel unterwegs war und in dieser Zeit extrem viel. Hallo Oskar, Oskar besucht mich gerade mal hier so nebenbei. Also wenn die Stimme mal leiser wird, drückt Oskar mich vom Mikro weg. Dass ich so eigentlich eine Zeit gebraucht hätte, um ein bisschen ruhiger unterwegs zu sein. Und das war, ja, ich glaube, das war der 1. Mai, ein Feiertag, und eigentlich war mir nicht nach Feiern, wie es ja ganz so oft ist. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man geht weg, obwohl man keine Lust hat, es wird total cool, oder es bestätigt sich alles, was man im Vorfeld für Bedenken hat, und das war in dem Fall so. Und da bin ich dann so ein bisschen, ja, war ich so ein bisschen ungehalten. Aber so grundsätzlich gehe ich schon gerne weg. Ich vermeide allerdings selber in Menschenmassen zu stehen. Also das ist was ich so gar nicht mag. Also ich mag auch keinen Urlaub in Hotels, wo morgen schon irgendwie 100 Leute am Frühstücksbuffet stehen. Also ich bin eher so der Typ Finca, Mallorca, Hinterland. Und im Privaten ist es ähnlich. Also so Riesentrubel mal okay, aber tendenziell schon die etwas, ja, kleineren Veranstaltung.
Ja. Ist das was sich bei dir grundsätzlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten deines Lebens irgendwie entwickelt hat? Oder gibt es da durchaus Anzeichen, dass vielleicht deine Eltern gesagt haben, nee, damals als Kind, der Thorsten, der hat das schon immer irgendwie so gehandhabt, dass er nicht so viel Trubel mochte oder so. Gibt's da Erzählungen drüber?
Also es war schon immer, also ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch und lerne sehr gerne neue Menschen kennen. Also das steht außer Frage. Aber es war bei mir früher schon so, dass ich nicht mehr in den Kindergarten gegangen bin. Es war tatsächlich so, dass ich, das war der totale Horror für mich, der Kindergarten. Ich hatte da überhaupt keine Lust drauf. Ich fand das besser und schöner, mit meinen Kumpels im häuslichen Umfeld oder auf der Straße zu spielen. Damals ging das noch, da gab es noch nicht so viele Autos. Und ich bin tatsächlich auch einmal aus dem Kindergarten abgehauen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte und habe mich da rausgeschlichen. Das war eine riesen Suchaktion bei uns im Ort. Meine Eltern hatten natürlich totale Panik. Die Kindergärtnerin kam völlig aufgelöst an.
Oh Gott, die hatte die Aufsichtspflicht.
Die hatte die Aufsichtspflicht. Und ich habe mich dann noch unterwegs immer versteckt. Ich habe sie auch mit dem Auto vorbeifahren sehen, habe mich dann über Schleichwege nach Hause geschlichen, saß dann irgendwann bei meiner Mutter im Wohnzimmer und habe gesehen, wie sie dann vorfuhr und natürlich total erleichtert war, dass ich da war. Aber fortan hatte ich keine Lust mehr in den Kindergarten zu gehen. Habe ich auch nicht getan. Und es hat mir nicht geschadet. Aber sonst gibt es da keine Anzeichen für. Also ich merke in bestimmten Situationen, dass ich ein sehr sensibler Mensch bin. Sicherlich die ein oder andere Neigung zur Hochsensibilität habe, das mag schon sein, aber das ist jetzt nichts, was mich in meinem Alltag beeinträchtigt. Im Gegenteil, ich empfinde das für mich als eine gute Charaktereigenschaft, denn mir sagen ganz oft auch Menschen, das tut total gut, mit dir zu reden, du kannst gut zuhören. Und das ist als Mann natürlich ein tolles Kompliment, wenn dir auch Frauen sowas sagen.
Absolut. Ja, ja. Das fand ich auch so schön in eurer Folge, dass ihr das auch im Endeffekt, ich glaube im letzten Satz hast du es dann nochmal wiederholt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es eben keine, ja, was es da alles gibt, von Störung über Krankheit, was weiß ich was, sondern tatsächlich vielleicht, wenn man es jetzt auch sehr positiv ausdrückt, eine gewisse Gabe ist, ne, weil du eine gewisse Auffassungsgabe hast. Ich habe mich sehr wiedererkannt, als dein Gesprächspartner sagte, dass viele Menschen, die sehr sensitiv sind, sehr gut hören können und sehr gut sehen können, sehr lichtempfindlich sind. Und das ist was ich mir auf die Fahne schreiben konnte, dass ich eben gesagt habe, okay, meine Ohren sind sehr empfindlich oder empfindsam, dann in dem Fall ja vielleicht. Und ich trage immer Sonnenbrille tatsächlich. Also auch wenn keine Sonne scheint und ich Auto fahre, habe ich immer eine Sonnenbrille an, wo dann immer geschmunzelt wird, wenn es heißt, bist du wieder cool? Nee, hat wenig damit zu tun. Sondern wirklich, weil es mir sonst unangenehm ist, ne? Diese Reize im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Aber was ich auch merke, oder was ich habe ja viel mit Menschen zu tun, die ich interviewe, und du hast ja nach wenigen Minuten oder vielleicht sogar schon früher ein Gefühl dafür, wie tickt jemand. Also von daher glaube ich, hast du auch ganz viel von sehr sensibel, also weil man einfach auch merkt oder ich einfach merke, dass man mit dir sehr gut ins Gespräch kommt, und da ist ja direkt auch eine Sympathie, eine gute, man sagt so eine Wellenlänge ist ja da, ne? Und das merkt man relativ schnell, und ich war zum Beispiel auch nie der Typ. Übrigens genau wie mein guter Freund und Gesprächspartner aus dieser Podcast-Folge zur Hochsensibilität. Ich habe früher nie in der Kneipe mit den Freunden gestanden, habe beispielsweise über Fußball erzählt. Ich war eher derjenige, der irgendwie die tiefgründigeren Gespräche gemocht hat. Und das ist heute noch so. Ja, also das bin nicht ich. Aber das sage ich, okay, da muss ich mich auch nicht für schämen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass der eine mehr Mann ist, nur weil er über Fußball redet und da grölend an der Theke steht und der andere vielleicht eher das ruhige Gespräch mag.
Ich denke, mit diesem Satz können wir diese Folge auch beenden.
Gerne.
Na,
gerne.
Quatsch. Ja, das ist aber ziemlich auf den Punkt gebracht.
Ja,
genau.
Ist so, oder?
Also, das sind halt leider so Attribute, die uns Männern oder dann auch eben im Umkehrschluss den Frauen irgendwie zugesagt wird. Männer können nicht zuhören und Frauen können dann eher in die Tiefe gehen. Auch ein Grund, warum ich mir Männer vors Mikrofon hole, weil ich eben der Überzeugung bin, dass es ganz, ganz, ganz viele Männer gibt, die das auch können und möchte halt mit denen, die dann hier sitzen, die ich mir dann auch nicht blind aussuche, sondern auch schon gucke, ich fühle viel mehr, könnte das passen und kann das eine Inspiration für die Männer sein, natürlich auch die Frauen, aber ich glaube, dass sich viele Männer davon dann inspiriert fühlen auch einfach und einfach ein paar Impulse bekommen. Ja, und das kenne ich sehr, sehr gut, was du da sagst, dass man dann auch leider als Mann tatsächlich sehr oft abgestempelt wird, so nach dem Motto, der interessiert sich weder für Motorrad noch für Fußball noch für irgendwas anderes. Weiß ich, fährst du Motorrad vielleicht, aber...
Ich bin früher, als ich 16 war, habe ich so einen Motorroller gehabt.
Ja,
fand ich ganz toll. Das war damals auch total hype bei uns Jungs. Da konntest du dann die Freundin hinten draufsetzen.
Das wollte ich gerade sagen, darauf stehen die Mädels dann auch wieder.
Ist das so, ja?
Ja,
also früher
schon.
War das mal so, verdammt, jetzt bin ich zu alt.
Ich hatte nie einen Roller.
Aber irgendwann, ich kam dann von der Schule mit meinem Motorroller und dann hat mir ein Laster die Vorfahrt genommen. Es ist nicht viel passiert, aber du musst dir vorstellen, ich bin seitlich in diesen Laster reingeslidet und bin dann quasi, ich hatte die Hände am Lenker, aber der Lenker war vielleicht zum Sitz so einen halben Meter nach links versetzt. Also war das Ding durchgebogen. Zum Glück ist mir nichts passiert. Ja, und vom Versicherungsgeld habe ich einen Autoführerschein gemacht.
Okay.
Kommt nicht so gut an bei den Mädels, aber ich hatte Lust auf Auto.
Ja, okay. Konntest du sie mit dem Auto abholen?
Ja.
Ging auch. Sag mal, wir haben eben schon ganz, ganz kurz, oder ich habe deine Eltern angesprochen. Ich habe gelesen, dass du mit 3, 4 Jahren das erste Mal ein Mikro in der Hand hattest. Das fand ich ja erstmal total süß. Und du hast deine Eltern interviewt, deine Familie interviewt. Ich habe mich gefragt, mit welchen Fragen deine Mama und dein Papa denn da so konfrontiert wurden.
Also ich erinnere mich noch genau an diesen Kassettenrekorder. Das war so ein ganz flaches Ding. Der hatte so eine Plexiglasabdeckung, wo die Kassette reinkam und ein dünnes schwarzes Mikrofon mit so einem ganz dünnen Kabel. Und du musst immer gucken, dass das wirklich richtig reingesteckt ist, damit auch nachher was drauf war. Also ich weiß noch so, ich hatte damals, meine Eltern saßen in der Küche, meine Oma auch, und ich selbst hatte damals das Gäste-WC als Tonstudio irgendwie umfunktioniert. Und die mussten sich dann alle da hinsetzen. Aber welche Fragen ich jetzt gestellt habe, das kriege ich nicht mehr zusammen.
Gibt es diese Aufnahmen denn noch?
Weißt du? Nee, ich glaube nicht. Ich habe dann auch im Laufe meiner Zeit beim Radio damals so viele Kassetten gesammelt, also säckeweise, auch weil ich dachte, Mensch, irgendwann willst du es nochmal hören. Und habe aber vor ein paar Jahren, als meine Eltern dann noch umgezogen sind, habe ich ganz viel einfach entsorgt, weil du hörst es dir nie mehr an. Ja, es ist mit den Festplatten, die man jetzt mit den Fotos sammeln.
Ja,
in 20 Jahren wirst du die wahrscheinlich wegtun, weil die Fotoalben, die bleiben. Die finde ich super. Ja. Aber von daher gibt es leider diese Aufnahmen nicht mehr. Die wären jetzt auch 50 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die noch so gut zu hören sind. Keine Ahnung.
Du stellst heute bestimmt bessere Fragen.
Das weiß ich nicht. Also Kinder stellen ja tolle Fragen. Das habe ich immer wieder erlebt, auch bei Dreharbeiten. Also da kommst du ja nicht drauf. Und mein Sohnemann, der auch als Jugendreporter bei RTL hin und wieder im Einsatz ist, teilweise dann haut er Fragen raus, wo ich denke, boah, sensationell. Wäre ich als Erwachsener, hätte ich jetzt gar nicht so gefragt. Ja, weil gerade Kinder und Jugendliche so unbedarft sind und die Welt nochmal komplett anders sehen. Und das macht es auch echt spannend dann. Vielleicht waren die Fragen damals echt gut.
Ich glaube, dass Kinder oder überwiegend Kinder natürlich, das auch klarer sehen. Die sind nicht so viel abgelenkt von äußeren Einflüssen, Eindrücken, Meinungen vor allem. Ne? Mir ging es früher als Redakteur so, dass man dann doch irgendwie manchmal gemerkt hat, wenn man dann vorher mit 3, 4 Menschen darüber geredet hat, sei es auch mit Kolleginnen oder Kollegen, ist man schon irgendwie ein bisschen beeinflusst gewesen. Und Kinder gehen halt raus und stellen die Frage genauso, wie sie gerade in den Kopf gekommen ist. Ne?
Ja, und ich glaube einfach auch, da ist diese Lebenserfahrung, die wir ja haben. Wir wissen ja in ganz vielen Situationen, was könnte passieren oder was passiert normalerweise in solchen Situationen, die fehlt denen ja noch so ein Stück weit. Und diese Unbefangenheit, die macht es dann echt spannend teilweise,
Ja. Kannst du dich erinnern, haben deine Eltern sich dann auch, wenn du sagst, im WC oder im Badezimmer war das Tonstudio sozusagen, haben deine Eltern sich dann auch wirklich immer hingesetzt und Zeit dafür genommen? Wenn ich jetzt bei mir an zu Hause denke, meine Mutter war mehr oder weniger alleinerziehend, immer viel gearbeitet, natürlich versucht, sich Zeit zu nehmen, aber da wäre das dann mehr oder weniger so zwischen Tür und Angel gewesen. Also kannst du dich daran erinnern, ob sie sich da wirklich drauf einlassen konnten?
Haben sie gemacht, ja. Das war bei uns meistens war das nach dem Abendessen, wenn mein Vater von der Arbeit kam. Mein Vater war Zahntechniker und der war meistens so gegen 6:30 abends dann aus dem Labor zurück. Und nach dem Abendessen, wenn die ganze Familie so beim Abendbrot saß, danach ging es meistens los. Dann waren alle entspannt, jeder hatte was gegessen und dann... Ja, ich habe das mit wachsender Begeisterung gemacht und meine Eltern haben mich auch von klein auf eigentlich immer total darin unterstützt. Die fanden das lustig, die fanden es gut. Ne? Also das war sowas, was mir immer unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich kannte auch sämtliche Hörspiele auswendig. Ja, ich konnte dir früher sämtliche Folgen der Biene Maya auswendig aufsagen. Ja, also kann ich heute nicht mehr, aber ich habe immer sehr gerne gehört, ich habe immer sehr gerne selber gesprochen und das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden, keine Ahnung.
Der Podcast heißt ja Gefühlt Mann, deshalb interessiert mich natürlich besonders die Schiene deines Papas. Gibt es etwas, entweder was dir von den Interviews damals oder so generell deinen letzten Lebensjahrzehnten in Erinnerung geblieben ist, dass es besondere Werte gibt, die dein Papa dir vermittelt hat oder immer noch vermittelt, wo du heute sagst, also man wird ja grundsätzlich groß und sagt, oh nee, ich mache das auf gar keinen Fall wie meine Eltern oder das mache ich nicht wie meine Mutter, das will ich ganz anders machen. Meistens blickt man ja zurück und ertappt sich, habe ich ja doch übernommen vom Papa oder ach guck mal, jetzt mache ich das doch wie die Mama. Muss nicht immer gut sein, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, doch da denke ich, dass mich das als Mann vielleicht auch ein bisschen beeinflusst geprägt hat?
Ja, auf jeden Fall. Mein Vater ist sehr kreativ gewesen, immer schon. Also er hat ganz früh angefangen beispielsweise zu malen Aquarell. Und das macht er heute noch. Er hat auch Ausstellungen. Und sensationell, er hat beispielsweise vor kurzem unseren Hund gemalt. Das sieht auf den ersten Blick fast aus wie ein Foto. Also er ist da unglaublich talentiert. Er hat viel mit mir gemalt und gezeichnet, gebastelt früher. Also dieses Kreative habe ich sicherlich von ihm. Und ja, lebt das ein Stück weit in meinem Beruf halt auch weiter. Also ich probiere auch gerne aus. Also jetzt vielleicht übertragen auf meinen Beruf heute ist es so. Ich schneide natürlich auch meinen Podcast selber. Es ist so, dass ich meine Fernsehreportagen zum Teil komplett selber schneide, weil es mich einfach interessiert, weil ich dieses Handwerk auch von der Pike auf gelernt habe, weil ich es einfach wissen möchte, wie geht das und mir nicht irgendwie von anderen Menschen sagen lassen möchte, das geht so nicht. Dann sage ich doch, es geht doch und ich zeige dir, wie es geht. Also das war immer schon sowas, dieses auch selber machen, ausprobieren dürfen, kreativ sein. Da habe ich immer viele Freiheiten gehabt. Das war bei uns immer so und ja, also auch damals, als ich dann gesagt habe, ich will zum Fernsehen, da gibt es sicherlich auch viele Eltern, die sagen, um Gottes Willen, Junge, mach was Vernünftiges, geh erstmal zur Bank. Nee, meine Eltern haben gesagt, wenn dir das Spaß macht und da hat mich sowohl mein Papa als auch meine Mutter sehr unterstützt, dann mach das. Wir stehen da hinter dir und wir glauben auch, dass du es hinkriegst und ja, es hat dann ja auch funktioniert. Also sich ausprobieren dürfen und zu wissen, die Eltern stehen dahinter, das ist was ich so in meinem Leben immer als sehr, sehr positiv empfunden habe.
Das heißt, du bist ja selber Papa. Wie wichtig empfindest du das heute, dass du, das eben gesagt, dein Sohn ist selber manchmal als Reporter unterwegs, dann für RTL. Wie wichtig ist das, dass man den Kindern da wirklich, es ist ja eine extreme Gratwanderung. Mein Sohn ist jetzt 10, das heißt, wir haben noch ein paar Jährchen, bis wir dann wirklich sagen, das Berufsleben steht vor der Tür. Ne? Man verliert sich ja auch oft in so Sätzen wie, dann musst du dich entscheiden, was du für dein Leben machen möchtest und so. Fand ich immer ganz schlimm, ja, weil ich auch immer der Kreative war und immer dachte, naja, aber ich muss mich doch jetzt mit 15, 16, kann ich mich doch noch gar nicht entscheiden. War auch ein enormer Druck in mir, das weiß ich heute. Wie versuchst du das deinem Sohn zum Beispiel zu vermitteln, dass du sagst, grundsätzlich mach, was du willst und gibt es da trotzdem in dir so ein bisschen diesen inneren Kritiker, der sagt, naja, du willst ja schon, dass dein Sohn erfolgreich ist, dass er vielleicht gutes Geld verdient, dass er gleichzeitig natürlich unglaublich glücklich wird. Wie kriegst du diese Balance dahin?
Also es ist so bei ihm, dass er schon sehr früh, da war er 3 oder 4, mich auf Dreharbeiten begleitet hat. Mhm. Wenn er, klar, vor dem Kindergarten war es eh kein Problem, ansonsten in den Ferien. Das fand er immer toll, in Hotel zu sein mit mir und dann zuzugucken und konnte sich auch schon als sehr kleiner Junge wirklich immer sehr ruhig verhalten, wenn die Kamera dann anging. Also er hat das eigentlich so sehr früh fast mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen, dieses Metier. Das war auch für uns immer eine schöne Zeit, als Papa und Sohn zusammen unterwegs zu sein. Das haben wir immer sehr genossen. Das war sehr, sehr schön. Dann kam aber irgendwann die Zeit, wo er so ein bisschen das Interesse verloren hat, weil er immer mal wieder auch drin war in meinen Reportagen, weil ich sagte, Mensch, das ist ja was, was mich als Vater gerade auch beschäftigt, hasste Lust, wo wir mal kleine Sequenzen hatten, wo meine Frau dann auch gesagt hat, ist okay, habe ich nichts dagegen, wenn er das macht. Dann war ganz lange Pause, bis dann irgendwann mit Corona der Wunsch kam, ach Papa, ich hätte mal wieder Lust, was zu drehen. Das kam von ihm aus. Also um auf deine Frage einzugehen, ich würde jetzt niemals hingehen und sagen, du, ich fände das super, wenn du jetzt zum Fernsehen gehst oder wenn du wie ich Reporter wirst, wenn du viel unterwegs bist, weil er muss ja einen Job finden, wo er das Leben mit seinem Unterhalt bestreitet, wo er glücklich mit ist. Er hat ein Talent, würde ich sagen, das merke ich selber auch, weil ich eben auch als Referent an einer Journalistenschule unterrichte und das schon ganz gut einschätzen kann, jetzt nicht nur aus Papa-Sicht, sondern auch wirklich ganz sachlich. Aber die Tendenz ist noch so, dass er das gerne machen möchte, aber er interessiert sich beispielsweise auch sehr fürs Marketing, also Social Media Marketing Management. Er ist gerade unglaublich interessiert in Aktien, in wie heißen sie, ETFs-Geschichten, genau, diese Geschichten interessiert, da liest er sich gerade unglaublich ein. Also du merkst einfach jetzt, wo er 18 geworden ist, das Abi kurz bevorsteht, dass sich dieses Interessenfeld nochmal wahnsinnig öffnet. Und das sind teilweise Sachen, wo ich sage, boah, da kann ich dir jetzt gar nichts zu sagen, weil mit ETFs bin ich jetzt nicht der Experte. Und ich mache zwar Social Media, aber auch Marketing weiß ich nicht. Ich habe Kontakte, die gebe ich dir gerne, weil ich finde, er soll sich ausprobieren und einfach sich möglichst breit orientieren, um letztendlich zu sagen, okay, ich will vielleicht doch nicht den Fernsehreporter, ich mache jetzt lieber das. Also die Freiheit muss er haben. Und wo ich ihn unterstützen kann, tue ich das gerne. Aber ich bin jetzt keiner der Väter, die sagt, ich bin Arzt oder ich bin Richter und du sollst es bitte auch werden.
Und man ist immer noch erstaunt, also selbst jetzt, wie gesagt, mein Sohn ist 10, kommt jetzt in die 5. Klasse, also weiterführende Schule, dass das tatsächlich in ganz, ganz, ganz vielen Köpfen von Eltern immer noch drin ist. Ne? Also gerade dann, leider muss man das so sagen, die Väter, ja, die männlichen Vertreter, die, du hast gerade 2, 3 Berufsgruppen genannt, ja, die dann oft da vertreten sind, nichts gegen Akademiker, aber tatsächlich ist das ja oft dann ein gesellschaftlicher Stand, der auch viel mit Ansehen zu tun hat. Und da auch wirklich dann mir schon gesagt wurde von Menschen, naja, das geht ja nicht. Wir haben ja, mein Vater war ja schon Rechtsanwalt und mein Opa auch. Und das geht ja gar nicht anders. So. Und du guckst dir diesen Jungen an, hast den jetzt vielleicht 4 Jahre vorher schon im Kindergarten irgendwie mal immer so ein bisschen mitbekommen. Der bastelt, der malt, genau das, was du gerade gesagt hast, und guckst ihn an und denkst, wäre das jetzt übergriffig, diesem Vater zu sagen, dass da kein Rechtsanwalt sitzt? Ne? Ist natürlich auch, ja, übergriffig würde man natürlich auch nicht tun. Ja, deshalb finde ich das fantastisch, dass du das so sagst und ja dann auch so lebst, weil es dir auch vorgelebt wurde. Ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied, wenn du aufgewachsen bist, dass dein Vater halt Bauunternehmer ist und du mit 4 Jahren dann eben nicht einen kreativen Papa bei einem Dreh besuchen kannst, sondern muss halt mit auf die Baustelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass es dann später heißt, natürlich übernimmst du mein Baumaschinenfahrzeugsunternehmen oder wie auch immer. Gibt es außer deinem Papa männliche Personen, die dich geprägt haben in deinem Leben?
Also ich habe einen sehr guten Freund, der katholischer Priester ist, beziehungsweise er ist jetzt kurz vorm Ruhestand, den ich durch einen Zufall kennengelernt habe, weil ich selbst Messdiener war in unserer kleinen Pfarrgemeinde. Also ich habe so die Jugendarbeit und auch Kirche sehr positiv erlebt. Also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Auffassungen, Meinungen dazu. Also zu meiner Jugend war das so, es gab im Grunde in diesem Dorf, wo ich groß geworden bin, am Niederrhein 2 Möglichkeiten für Kinder. Das eine war Kolping, das andere die Messdiener. Zum Kolping sind die Mädels gegangen und die Jungs zu den Messdienern. Und das war immer eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft, weil die ganzen Kumpels halt auch da waren. Ja, das war so die Alternative zum Fußball. Und da habe ich irgendwann einen Priester kennengelernt, der eigentlich ein sogenannter Spätberufener, der vor seinem Priesteramt Koch war, der Erzieher war für schwer erziehbare Kinder oder psychisch kranke Kinder und Jugendliche. Und habe mich mit dem unterhalten. Wir haben viele tolle Projekte zusammen gemacht und diese Freundschaft ist geblieben über ganz, ganz viele Jahre. Und das Schöne dabei ist, er hat damals meine Frau und mich verheiratet. Mhm. Er hat unseren Sohn getauft. Er hat bei der Beerdigung meines Schwiegervaters im Grunde die Messe zelebriert und eine ganz, ganz tolle Predigt gemacht. Und das hat uns über die ganzen Jahre so begleitet. Und seine Einstellung zum Leben und überhaupt so, also Das ist jetzt nicht so der klassische Priester, wie ihn sich vielleicht jetzt einige vorstellen. Ganz im Gegenteil, ein sehr weltoffener Mensch. Der hat mal einen Satz gesagt und der hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Da ging es darum, wie man so mit den ganzen schlechten Gedanken und Stimmungen so umgeht, die man so hat. Und ich hatte auch auch mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich muss mir jetzt meine Auszeit nehmen, um den Kopf mal wieder frei zu kriegen, um wieder kreativ sein zu können. Und da hat er mir mal gesagt, der Paul, so heißt er, sagte, ich gehe dann irgendwo wandern oder spazieren in die Berge. Und wenn ich oben am Gipfel angekommen bin, dazu muss man sagen, wir haben einige, die erste Bergtour hat er mit mir gemacht. Und seitdem fand er das so toll, dann hat er das auch selber immer mal wieder getan oder hin und wieder wir beide zusammen. Und er sagte, ich habe jetzt ein Ritual, wenn ich mich mal richtig schlecht fühle, dann gehe ich auf so einen Berg, setze mich auf den Gipfel und dann gucke ich von oben so ins Tal runter und dann suche ich mir im Tal ein Haus unten aus. Und da sage ich mir dann so, in dem Haus sind jetzt alle deine schlechten Gedanken und alle Sorgen und das alles, was du drumherum siehst, dieses wunderbare, schöne, das ist so das Hier und Jetzt und das genießt du jetzt. Und das ist für ihn so ein kleines Ritual, das ist fast schon meditativ, wenn ich das so erzähle, aber das ist ein total schönes Bild, finde ich. Und das habe ich wirklich adaptiert. Das habe ich vor vielen Jahren, 2011 hatte ich meine mehrmonatige Auszeit, war in den Bergen auch ein paar Wochen alleine unterwegs teilweise, bin jeden zweiten Tag auf den Berg gerannt und habe das wirklich gemacht. Und du glaubst nicht, was dieses Bild wirklich auch bewirken kann. Im eigenen Empfinden, man geht wirklich total befreit darunter. Man muss natürlich einen Zugang zu sowas haben. Ja? Also das ist total typabhängig, ist mir auch klar. Aber wir haben eingangs darüber gesprochen, dass ich mich auch selbst als sensiblen Menschen beschreiben würde. Aber so ein Bild hat mir in dem Fall total geholfen. Und ich muss da jedes Mal an ihn denken. Vor allem darum hat mich das so ein Stück weit geprägt für Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht im Leben.
Sehr, sehr schön. Ja, ich gehe auch sehr viel wandern und kenne das auch. Ich bin neulich 3 Tage im Sauerland gewesen und suche mir dann immer so Tagestouren raus, so 5, 6, 7 Stunden manchmal. Und ich brauche tatsächlich, da gibt es jetzt keinen Gipfel, den ich erklimme, sondern das ist dann ein Rundweg, ja, also Strecke machen. Und ich brauche dann tatsächlich auch immer so 1 Stunde, 1,5 strammes Laufen. Und dann bleibe ich irgendwann stehen, mache die Augen zu und sage mir, jetzt geht's los. Weil ich dann merke, mein Kopf ist völlig frei. Ne? Und du hast dann natürlich den doppelten Effekt. Du hast zum einen dann, wenn du zum Gipfel hochläufst, die körperliche Betätigung, die ja, glaube ich, wir kommen ja gleich noch zu deinem Gesundheitspodcast, sowieso für ganz viele Dinge einfach ganz wunderbar ist im Leben, die Bewegung, die frische Luft. Und ein sehr, sehr schönes Bild mit dem Haus. Vor allem trägt es ja sehr wahrscheinlich dazu bei, dass du siehst, wie viel Wunderbares es ja drumherum gibt. Ne? Und oft ist man ja, wenn man so im Gedankenkarussell so ein bisschen gefangen ist, dann denkst du ja auch ganz schnell, okay, es ist alles schlecht, es ist alles ganz dunkel gerade und ich komme aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. Schöner Impuls.
Gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo natürlich viel passiert in der Welt, ist es sehr, sehr wichtig, einfach auch dieses Rausgehen. Ne? Wie du sagst, Bewegung, Natur, frische Luft. Danach reicht ja schon 1/2 Stunde mittags mal. Es macht was mit dem Kopf. Ich merke es an mir immer wieder und von daher ist dieses Wandern immer meine erste Empfehlung, wenn mir auch Freunde erzählen, boah, ich fühle mich nicht so gut, ich denke so viel nach. Ich sage immer, geh raus. Geh 1/2 Stunde raus mittags einfach mal. Ob du die auf dem Sofa rumgammelst und deine Mittagspause machst oder einfach, ich gehe auch bei Wind und Wetter, ist mir egal.
Ja, der Grund, warum ich bei Wind und Wetter rausgehe, liegt da drüben. Also genau.
Völlig entspannt.
Dem Hund ist es völlig egal. Ja, genau. Das wäre auch gerade meine Frage gewesen, die passt jetzt ganz gut dazu. Wie schaffst du es? Ich komme ja ursprünglich selber aus dem Medienbusiness. Bin jetzt schon lange Jahre raus. Ich kann mir vorstellen, dass es sich zum großen Teil verändert hat, zum großen Teil aber auch vielleicht so geblieben ist, wie es schon immer war. Wie schaffst du das außer dem Wandern gehen? Also hast du Möglichkeiten für dich gefunden, wie du bei dir selbst bleiben kannst? Also du hast eben schon gesagt, ich muss nicht den riesen Trubel haben, aber du bist wahrscheinlich auch mal tageweise unterwegs, wenn du Drehs hast. Wie findest du wieder zu dir zurück? Man sagt ja so schön die innere Mitte oder die, ja, vielleicht eine gewisse Ausgeglichenheit oder sowas. Hast du da irgendwelche Praktiken für dich oder?
Ja, wenn ich unterwegs bin, dann ist das erstmal was auch sehr schön ist. Ich genieße das Reisen, das war immer schon so und das fasziniert mich an meinem Job. Ich bin da sehr dankbar, dass das auch so ist. Auch wenn ich mich immer wieder freue, wenn ich natürlich nach Hause fahre. Aber diese Tage, die gestalte ich mir dann schon so, dass ich eben genau das schaffe, dass ich zu mir finde, dass ich so ein bisschen die innere Ruhe finde. Also zum einen arbeite ich mit sehr, sehr lieben Kolleginnen und Kollegen zusammen, mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite. Das heißt, ich habe in München, in Hamburg, Berlin oder auch hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja lebe, feste Teams, mit denen ich arbeite. Es sind immer die gleichen Menschen. Also ein Kameramann, mit dem ich seit 25 Jahren zusammen drehe, der kennt mich fast so gut wie meine Frau mich kennt. Was natürlich auch ein Vorteil ist, das blindes Verstehen. Aber wenn ich zum Beispiel zu einem Dreh fahre, zum Beispiel jetzt am kommenden Wochenende bin ich im hohen Norden unterwegs, dann könnte ich natürlich erst spät abends im Hotel einfallen, da schlafen, am nächsten Morgen in die Maske raus zum Dreh. Mache ich nicht. Ich fahre dann meistens schon am späten Vormittag los, komme dann so gegen 3, wenn man einchecken kann, im Hotel an und gehe erstmal eine Runde spazieren da, wo ich bin. Also ich bin jetzt oben an der deutschen Nordseeküste, werde da erstmal am Strand entlang laufen, einfach ein bisschen frische Seeluft schnuppern, komme da erstmal so ein bisschen an, nutze das so als kleine Auszeit für mich, um dann wirklich auch entspannt in den nächsten Drehtag zu gehen. Das ist bei mir dann auch so, wenn ich dann laufe oder an schönen Orten bin, dann bin ich unglaublich kreativ. Dann habe ich ganz, ganz viele Ideen, die mir dann erst kommen. Mhm. Ich schreibe mir auch nicht akribisch auf, alles das und das will ich abarbeiten beim Dreh. Das kommt meistens so dann sowieso ganz spontan, ergibt sich das. Aber das ist für mich sowas, wo ich mich drauf einstelle und wo ich sage, okay, du hast jetzt diesen Nachmittag ganz für dich alleine und wo drauf hast du Lust? Ich gehe am Strand spazieren, ich ziehe mir die Schuhe aus, ich gehe ein Fischbrötchen essen und setze mich nachher schön aufs Hotelzimmer und gucke Fernsehen oder streame einen Film, sowas in der Art. Das sind so meine kleinen Dinger im Alltag, die ich dann so für mich suche.
Und das ist ja im wahrsten Sinne dann akklimatisieren, ne? Also ja. Du nimmst ja irgendwie, du sagst gerade Nordsee, ich nehme die Luft auf, ich nehme das Geräusch der Wellen auf, finde mich da ein bisschen zurecht und darüber kommen mir dann neue Ideen. Du bist seit über 30 Jahren, habe ich gelesen, als Reporter unterwegs, im Medienbusiness unterwegs. Was fasziniert dich und das, wenn ich das von dir jetzt so höre, kommt das wirklich ehrlich rüber, dass du immer noch Bock hast auf jeden Dreh? Was fasziniert dich an der Arbeit als Reporter?
Es sind die Menschen einfach. Also das war immer schon so, wo wir wieder bei dem Interview waren mit meiner Familie, als ich gerade 4 war. Es war immer schon so, dass ich unglaublich neugierig auf Menschen war und ja auch jetzt nach wie vor es einfach total spannend finde, wenn wir Geschichten von Menschen erzählen können, die was Besonderes erlebt haben. Oder ganz oft setzen wir uns ja auch ein als Reporter, um Menschen zu helfen, die jetzt an uns herantreten und irgendein Problem haben. Es ist so unterschiedlich. Also es sind ja so viele Facetten, die dieser Reporterjob mit sich bringt. Ich war ja auch lange Zeit Nachrichtenmoderator und habe im Studio gesessen, was auch eine tolle Zeit war. Aber dieses Reportersein ist ja wirklich an allererster Front stehen quasi und mitten im Leben zu stehen, direkt bei den Menschen zu sein. Und das fand ich immer bis heute unglaublich spannend und ja, jede Geschichte ist anders, obwohl sie meistens 9 oder 10 Minuten lang ist, seit vielen Jahren immer auf dem gleichen Sendeplatz läuft, aber dahinter verwirkt sich jedes Mal was Neues, was Spannendes und über diese ganze Arbeit haben sich auch sehr viele sehr schöne Kontakte entwickelt, teilweise sogar Freundschaften über die vielen Jahre und das lässt es einfach nicht langweilig werden.
Ja, Stichwort nicht langweilig werden. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe unter anderem gefunden, du warst als Schiffsbrüchiger in der Ostsee. Dann habe ich gesehen, hast du verwahrloste Hunde, ich weiß gar nicht, war das in Deutschland? Wahrscheinlich nicht.
Ja, in Mecklenburg-Vorpommern.
Okay, verwahrloste Hunde gerettet, bist da rein. Und was mich noch fasziniert hat, war dein Alkoholexperiment. Mhm. Ich glaube, jeden Tag Alkohol. Was macht das mit dem Körper? So ein Vorher-Nachher-Bild, wo ich dachte, krass. Mhm. Und ich habe mich gefragt, gibt es noch Situationen, beruflich, privat, die dich noch herausfordern können?
Ja, ich glaube eher privat als beruflich. Also es kommt drauf an. Also was das Berufliche angeht, da haben wir sehr viele. Es gab mal so eine Hochphase der Selbstexperimente. Das war aber lange Zeit, bevor es eigene Formate gab. Aber da hätte ich jetzt für mich entschieden, nee, also da ist doch die Gefahr, dass man körperlich Schaden nimmt, mir einfach zu groß. Es waren eher so die Sachen, die mich herausgefordert haben, die wirklich jedem passieren können. Also schiffbrüchig, das kann passieren. Das kann passieren, wenn du im Sommer auf der Ostsee bist, dich vielleicht nicht auskennst, unvorsichtig bist, gehst über Bord, was machst du dann? Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich irgendwie bei schönem Wetter auch schon nach einer halben Stunde Unterkühlung haben kann. Ja? Oder wir haben ein Lawinenexperiment gemacht, wo ich dann von der Bergwacht für eine halbe Stunde unter Schnee begraben worden ist und du merkst einfach, dass 20 Zentimeter Schnee auf dem Rücken sind wie Beton. Du hast keine Chance. Ja? Und was Tiere angeht, die Tierrettung, das war auch immer schon sowas. Ich bin ein riesen Tierfan, gerade auch ein Hundefan. Und das war so ein Dreh, wo ich dann auch gesagt habe zu meinem Team, also ich gehe hier nicht eher weg, bis wir die beiden gerettet haben. Das waren zwei belgische Schäferhunde, Malinois, ein Pärchen, die man auf einem Hof offensichtlich einfach zurückgelassen hatte. Und ich hätte es niemals übers Herz gebracht, nach Köln zu fahren, ohne diesen Hunden geholfen zu haben.
In dem Wissen, die sind dann noch.
Ja, genau. Mhm.
Wahnsinn, ja.
Sind übrigens meine Patenhunde geworden. Ich habe dann zu Hause gefunden für die, ein
halbes Jahr später. Ja. Wie schön, ja, klasse. Ja, auch das zeigt einen sensiblen Menschen, ne, der nicht nur mit anderen Mitmenschen gut umgeht, sondern eben auch mit allen Lebewesen irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. Gibt es in dir Themen, die dich herausfordern?
Also ich habe immer mal gedacht, ich würde gerne mal Yoga ausprobieren oder wieder mal mehr so in Richtung Meditation was ausprobieren, weil mir alle sagen, Yoga ist gerade auch so, was einmal das Abschalten angeht, aber auch was Verspannungen angeht, das Nonplusultra. Nun war Yoga ja lange Zeit eigentlich so ein Frauending, um es jetzt mal böse zu sagen. Es gibt aber tatsächlich, habe ich irgendwann mal rausgekriegt, bei mir in der Nachbarstadt gibt es einen Yoga-für-Männer-Kurs. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, da abends mal hinzugehen. Ich habe es dann doch nicht gemacht bisher. Ich weiß nicht. Also ich hatte keine Ahnung. Da gab es irgendwie so eine, ich kann ja nicht sagen, warum, ob das Bild einfach zu sehr geprägt ist, Yoga machen nur Frauen. Ich denke mittlerweile nicht mehr, weil Yoga ist ja für jeden Menschen einfach gut, der so ein bisschen inneren Frieden, innere Ruhe haben möchte. Und ich bin einfach unglaublich verspannt im Schulter-Nackenbereich. Ich mache momentan eigentlich keinen Sport. Ich merke, dass ich bin echt eine faule Socke und ich muss dringend etwas tun. Und das ist sowas, wo ich sage, also wenn es ein Thema gibt, mich selber weiterzuentwickeln, wäre es wirklich jetzt das Körperliche, um zu gucken, dass ich mich körperlich wieder fitter fühle.
Und jetzt habe ich überzeugende Argumente für dich. Okay. Ich sitze hier dir gegenüber und habe Muskelkater, weil ich gestern beim Yoga war.
Nein, doch. In einer Männergruppe oder gemischt?
Das ist grundsätzlich eine offene Gruppe, wie man so schön sagt. Ja. Hier im Ort bei der lieben Nicola. Ganz wunderbare Yoga-Lehrerin und ich mache das jetzt seit ein paar Wochen tatsächlich auch erst, weil ich genau die gleichen Gedanken hatte. Übrigens, Yoga ist nicht schon immer nur für Frauen gewesen. Wir haben gestern die Kriegerposition gemacht, also auch da noch ein Argument für dich und für das Bewegen beim Yoga. Ich muss dazu sagen, ich bin der einzige Mann in der Gruppe, das stimmt schon. Und ich kann sagen, dass das eben nicht nur was Körperliches ist, sondern auch extreme Auswirkungen im positivsten Sinne auf deine Psyche hat, auf deinen Geist hat. Ne? Also ich fahre da immer hin und dann gibt es am Anfang eine Entspannungssession von ein paar Minuten. Da bin ich total hebelig. Also da komme ich auch nicht runter und dann heißt es nach 10 Minuten so, jetzt sind wir alle entspannt. Und ich denke, nein, ich bin überhaupt nicht entspannt. Dann geht es in die Körperlichkeit, ne? Auch richtig anstrengend, deshalb Muskelkater direkt am nächsten Tag. Und danach gibt es dann nach einer Dreiviertelstunde ungefähr gibt es dann diese Entspannungssession. Und da merke ich dann, okay, krass, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich hier im Raum, jetzt bin ich komplett bei mir. Ja, große Ermutigung für dich, dass du Yoga machst. Oder klar, auch Meditation.
Also es klingt wirklich spannend. Also vielleicht sollte ich ja mal irgendwie auf eine Probestunde vorbeikommen. Das hört sich echt gut an. Ist ja gar nicht so weit weg von Köln.
Ja, ich spreche das mal an. Und dann
frag die liebe Nicola mal, vielleicht bin ich auch ein hoffnungsloser Fall, der noch hebeliger ist als du, wer weiß.
Vielleicht muss man dich über einen Beitrag für Punkt 12 kriegen. Das könnte ja auch sein.
Ja, das könnte auch mal sein.
Der Thorsten muss leider jetzt Yoga mitmachen.
Ja.
Das könnte man mal versuchen. Du hast es eben schon angesprochen. Du triffst unfassbar viele Menschen, hast die verschiedensten Charaktere schon kennengelernt. Wir hatten es eben schon von zu Hause, ja, viel von deiner Familie schon gehört. Kannst du gut alleine sein?
Ja, schon. Es kommt auf die Situation an. Also ich sage jetzt mal, in schwierigen Lebenssituationen ist es nicht so einfach. Wenn es jetzt Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern nicht gut geht. Ich bin sehr schnell in so einem Gedankenkarussell. Wenn alles in Anführungszeichen normal läuft, genieße ich das Alleinsein auch, ja. Das finde ich dann sehr schön, obwohl ich auch so eine Eingewöhnungsphase brauche. Als ich damals so meine Auszeit mal genommen habe, hat es bestimmt eine gute Woche bis anderthalb gedauert, bis ich das erstmal akzeptiert habe, dass ich jetzt mal nichts tun muss und dass ich mich wirklich jetzt mal auf mich alleine konzentrieren kann. Und danach habe ich es 5 Wochen lang genossen. Das ging dann. Da habe ich sehr lange von gezehrt und ich habe dann ja auch so ein bisschen was mitgenommen. Also zum Beispiel dieses einfach mal rausgehen, spazieren gehen, bewegen, Gedanken einfach mal schweifen lassen, ist sowas, was ich in dieser Zeit sehr gut gelernt habe und was auch so ein Tool für meinen Alltag geworden ist. Also ja, also je nach Lebenssituation kann ich Alleinsein auch genießen.
Ich kenne viele Menschen, kenne das auch von mir selber, von meinem nahen Umfeld. Du hast es jetzt schon öfter gesagt, dass du dir eine Auszeit genommen hast, musst da gar nicht ins Detail gehen. Was hat das tatsächlich bewirkt, vielleicht auch für das spätere Leben dann danach? Also du scheinst ja eine Situation gehabt zu haben, wo du einfach gesagt hast, hey, ich muss hier mal raus, ich muss mal aussteigen. Kannst du das jedem empfehlen, der vielleicht an so einem Punkt steht?
Total. Also ich habe das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich mir eigentlich klar war, wenn ich mich jetzt nicht mal irgendwie neu sortiere oder einfach mal zur Ruhe komme innerlich, dann endet das irgendwann in einem bösen Burnout oder so. Und ich habe damals die Möglichkeit gehabt mit einem ganz tollen Chef, wir haben da eine ganz tolle Truppe, dass ich das machen durfte, diese kleine Auszeit. Und das hat mir insofern gut getan, weil ich gelernt habe, mich anders zu organisieren. Also ich war immer jemand, der versucht hat, allem gerecht zu werden, wirklich alles zu schaffen. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, dass es eben nicht geht. Ja, und dass man nicht abends um 9 oder um 10 noch irgendwelche E-Mails schreiben muss, weil man denkt, es erwartet vielleicht auch jemand von dir. Also auch früher, wenn ich dann mich mit Menschen zum Drehen verabredet habe oder wir in irgendeiner Hilfsaktion waren, dann habe ich versucht, wirklich alles bis ins Perfekte zu planen. Inzwischen sage ich auch, okay, der Tag hat eben nur so und so viele Stunden, der Arbeitstag, und irgendwann ist dann halt Schluss. Und das, was ich jetzt um 18 Uhr nicht mehr schaffe, das muss eben warten bis morgen früh, weil jetzt ist Family Time. Jetzt habe ich Feierabend. Und das ist extrem wichtig, weil auf lange Sicht macht dich das sonst krank, ja, wenn du nicht. Und das habe ich gelernt in dieser Zeit. Ne? Also mich selber besser zu organisieren, auch ja so die Wichtigkeit so ein bisschen einzuordnen. Also ich habe mal mit einem Zeitmanager, oder ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung war, gesprochen. Der hat das mal ganz nett demonstriert. Der hatte so ein großes Glas und hatte verschiedene Steine da. Und dann hat er so große Steine genommen und hat gesagt, okay, das sind jetzt die 4, 5 großen Steine, deine Sachen, die du heute unbedingt machen musst. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig heute. Wenn dann noch Zeit ist, dann nimmt sie hier diese kleinen Aufgaben, hat diese kleineren Steinchen genommen, und zum Schluss hat er Sand genommen, der dann irgendwo dazwischen war, und hat gesagt, und wenn ganz viel Zeit ist, dann kümmerst du dich wirklich um die Sachen, die aber heute überhaupt nicht nötig sind. Und das war eigentlich auch ganz schön, dass man sich so am Beginn des Tages erstmal zurechtlegt. So mache ich das mittlerweile auch. Ich schreibe das als Notiz in mein Handy rein oder als Erinnerung, was ich unbedingt dringend machen muss. Mhm. Und wenn ich das dann abgearbeitet habe, dann bist du auch mit dir so zufrieden. Dann weißt du, okay, das hast du jetzt vorgenommen für heute, das hast du geschafft. Und dann bist du auch motiviert, andere kleinere Dinge umzusetzen.
Ja, und kannst vor allem gucken, habe ich noch die Zeit dafür, habe ich die Energie noch dafür? Es ist ja nicht jeder Tag energetisch wie der andere. Ne? Also manchmal hast du einen Tag, wo du um 14 Uhr dann sagst, boah, irgendwie, ich bin total durch. Und sich dann eben, schönes Bild, ja, mit den Steinen oder mit den Kugeln dann zu sagen, das passt heute einfach nicht, aber ich gucke ja jetzt stolz auf das, was ich schon gemacht habe, weil das war wichtig, und den Rest, den kann ich vielleicht auf morgen verschieben. Mhm. Ja. Das trägt zu einer besseren seelischen Gesundheit wahrscheinlich auch bei.
Ja, wobei, so schön es klingt, es gelingt mir natürlich nicht täglich. Also man tappt natürlich immer mal wieder oder ertappt sich selber dabei, dass man in alte Muster verfällt. Aber ich sage dann immer, dann muss man nicht gefrustet sein, weil es ist auch schon ein Vorteil, wenn man erkennt, dass man wieder in alte Muster verfällt, weil dann kannst du es wieder ändern.
Mhm. Stichwort alte Muster Gesundheit. Lass uns ein bisschen über deinen Podcast reden. Mit Gesundheitsexperte und Personal Trainer Alexander Nicolai. Mhm. Ich habe in ein paar Folgen reingehört. Erstmal finde ich das unglaublich entspannt, wie ihr miteinander redet. Ich bin auch so ein audiophiler Typ. Tolle Stimmen. Ihr macht das sehr kompakt und trotzdem ist da immer unglaublich viel Wissen drin natürlich auch. Ich habe vor ein paar Jahren auch angefangen, mich mehr um mein Körperliches, und damit finde ich, geht ja immer einher, das seelische Wohlbefinden zu beschäftigen. Die Ernährung umgestellt, mehr bewegt, tatsächlich auch sehr viel abgenommen, und habe mich gefragt, ob es für dich, seit du diesen Podcast jetzt machst, ob es da ein, zwei oder vielleicht auch mehr Erkenntnisse gab, die dir vorher, also so ging es mir zumindest, ich habe ein Ernährungscoaching gemacht, ich habe einen Personal Trainer mir auch geholt, dass ich manchmal so Erkenntnisse hatte und dachte, ach krass, das wusste ich gar nicht. Und man lebt irgendwie mit dem Körper, den man nun mal hat, schon seit 10, 20, 30, 40 Jahren dann. Also gibt's da für dich so besondere Erkenntnisse, wo du heute sagst, hätte ich diesen Podcast nicht gemacht, den Alex nicht kennengelernt, würde ich da heute noch total unwissend durch die Gegend laufen, was eben Gesundheit betrifft.
Also den Alex, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Wir drehen seit, ich glaube, inzwischen 15 Jahren zusammen, auch fürs Fernsehen, machen regelmäßig auch Fernsehreportagen zum Thema Gesundheit und Ernährung. Und wir haben für RTL ganz viele Reportagen gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, es wäre doch so toll, wenn wir alles das, was jetzt nicht in den Fernsehbeitrag passt, noch so ein bisschen weiterführenden Content haben, und sind auf diesen Podcast gekommen im Corona-Sommer 2020. Es ist so, dass ich von daher schon seit vielen Jahren immer mal mich mit ihm austausche, weil wir auch inzwischen gut befreundet sind über bestimmte Ernährungsgeschichten. Aber was mich auch so nachhaltig nochmal beeindruckt hat, weil ich habe auch mal sehr viel abgenommen früher, da war ich noch beim Radio. Das war so vom Wechsel oder kurz Wechsel Radio zu Fernsehen, da habe ich ganz viel abgenommen. Und ich habe früher auch diesen Fehler gemacht. Ich habe dann versucht, so wenig wie möglich zu essen. Ich habe dann Wasser getrunken, Tee getrunken, aber sonst so wenig wie möglich. Ja. Und Alex hat irgendwann gesagt, totaler Fehler.
Du isst zu wenig.
Ja. Du isst zu wenig, ja. Weil der Körper geht in den totalen SOS-Alarmmodus und rafft sich wirklich alles, was ansatzweise als Kalorie da reinkommt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ganz, ganz wenig esse und ich trinke gerade mal eine Cola oder esse doch mal einen Müsli-Riegel, die ja meistens auch total überzuckert sind, das schlägt umso größer an. Also viel besser ist es, irgendwie eine Regelmäßigkeit zu haben, dass man seine Mahlzeiten nimmt regelmäßig, dass man sich an den guten Sachen satt isst, weil die braucht der Körper nun mal. Ansonsten ist der totale Raubbau. Und vor allen Dingen, das kann der Schuss nach hinten losgehen. Ich kann Menschen, die sagen, ach, ich esse aber gar nicht viel, oder die trinken dann aber vielleicht eine Flasche Cola über den Tag verteilt, ja, oder essen halt einmal am Tag auch was Ungesundes, und da erreichen sie natürlich nichts mit, ja. Und das ist so eine Erkenntnis, wo ich sage, okay, satt essen an den gesunden Sachen, dann musst du überhaupt dich nicht knechten. Dann nimmst du von ganz alleine ab, weil du einfach nicht diese Monstermenge an Kalorien zu dir nimmst. Du musst einfach nur gucken, dass du mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Aber wie du schon sagst, richtig, Fabian, einfach mal spazieren gehen, ein bisschen mehr bewegen, vielleicht Yoga machen, wo ja extrem viel verbrannt wird durch die körperliche Anstrengung, dann geht das von alleine. Und man muss auch gar nicht so diesen Frust durch Verzicht haben. Und das war für mich die größte Erkenntnis.
Mhm. Das hatte ich damals in meinem Ernährungscoaching mit dem schönen Bild eines Kaminofens. Ja, dass meine Ernährungsberaterin mir dann auch immer gesagt hat, ich hatte dann irgendwann einen Plan, ich hatte 5 Mahlzeiten pro Tag. Wo ich schon sagte, also 5-mal am Tag essen, das schaffe ich nicht. Ne? Und dann das Bild des Kaminofens, dass du tatsächlich irgendwie 2 Stunden, bevor du ins Bett gehst, auch nochmal einen Toast mit Ei isst zum Beispiel. Wo dir viele Leute sagen, keine Kohlenhydrate nach 17 Uhr, kein Protein mehr so spät, was auch immer. Die mir dann einfach erklärt hat, naja, stell dir das vor, du legst ein Stück Holz in den Kamin und möchtest, dass das über Nacht halt weiterbrennt, damit das Feuer nicht ausgeht. Da musst du ja auch was nachlegen am Abend, ja, damit du über Nacht noch ein bisschen glimmen kannst. Und am nächsten Tag geht's dann weiter mit einer Bewegungssession oder wie auch immer. Ja, das ist, ich fand das sehr spannend und sehr lehrreich, dass man eben auch durch euren Podcast dann immer wieder so Impulse kriegt. Ich habe mir ein paar Folgen angehört. Ihr macht das ja immer ganz toll mit den 5 Tipps, die ja in jeder Folge, glaube ich, drin sind, wo es dann auch mal ein bisschen zusammengefasst wird. Und da sitzt man ganz oft, auch wenn man sich jetzt wie wir vielleicht jetzt seit ein paar Jahren mit Ernährung, mit Bewegung, mit Gesundheit beschäftigt, und sitzt immer noch da und denkt, ach ja, stimmt ja. Oder dann doch nochmal einen Impuls kriegt. Es gibt 2, 3 Folgen, habe ich beim Scrollen auch gesehen, die so in der Überschrift Thema Mann, Frau, nehmen Männer besser ab als Frauen oder umgekehrt. Wie ist das bei dir im Umfeld? Also ich habe tatsächlich, würde ich behaupten, sehr klischeehaft, recht viele Männer in meinem Umfeld, die auf ihre körperliche und gleichzeitig dann eben auch seelische Gesundheit, ja, das passt schon, naja, zum Arzt und so. Was dann tatsächlich dann leider oft irgendwie irgendwann natürlich zu einem zurückkommt. Kennst du das auch? Also kennst du auch Männer, die sich ganz besonders davor verstecken, zum Arzt zu gehen?
Bunt gemischt. Also ich kenne sowohl Männer als auch Frauen, die sagen, brauche ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich mich jetzt am Wochenende noch mit einem guten Freund unterhalten, der auch, genau wie ich, sehr viel Wert darauf legt, dass er regelmäßig die Vorsorgeuntersuchungen macht. Ja, beim Arzt, beim Urologen, was eben auch so ansteht, was dann ab einem bestimmten Alter einfach auch empfohlen wird. Dazu kommt, dass ich im Freundeskreis auch einige Mediziner und Ärzte habe, wo man sich dann natürlich auch mal unterhält. Also ich finde das schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch auf sich Acht gibt und versucht da auch immer, ja, dann Menschen zu ermutigen, zu sagen, das ist schon wichtig, ja, dass man eben nicht nur selber guckt, dass man sich bewegt, dass man sich gut ernährt, sondern dass man auch einfach sowas ernst nimmt, ja.
Was glaubst du, woran das liegt, dass Menschen sich das nicht trauen?
Einige sind, glaube ich, einfach nur stur und denken, sie würden sich einfach selber am besten kennen, glaube ich.
Nach dem Motto, die Ärzte haben ja keine Ahnung.
Ja, oder haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht so. Also ich kenne es nur von mir und auch aus meiner Familie einfach, dass das schon auch wichtig ist und immer wichtig war. Ja, man kriegt es dann im Umfeld mit, auch im Freundeskreis oder im Familienkreis, wenn auch mal Krankheiten kommen. Weil man will ja einfach ein bisschen gewappnet sein. Also ich persönlich halte es für wichtig und versuche das auch so ein bisschen zu propagieren, weiterzugeben. Mhm. Aber warum Menschen sich jetzt total sperren? Also beim Zahnarzt ist es ja so, dass Menschen ganz oft schlechte Erfahrungen mit Zahnärzten gemacht haben, die höllische Angst vor Bohrern haben, vor Spritzen, wie auch immer. Ja, also meine Schwiegermutter hat höllische Angst vor Spritzen. Also als die Corona-Impfung anstand, hatte die totale Panik und nachher hat sie gesagt, boah, ich habe ja gar nichts gemerkt, die hat super gespritzt. Und dann war das Thema durch.
Ja, also Panik nicht vom Impfstoff, sondern
von der Nadel. Von der eigentlichen Nadel, ja. Das sind ja auch so Sachen. Man muss vielleicht da erstmal eine positive Erfahrung machen, um dann einfach Situationen besser einschätzen zu können.
Mhm. Naja, und du musst halt ins Handeln auch kommen. Ne? Also so, auch bei der Ernährungsumstellung oder beim Bewegen oder sowas. Würdest du dich selber als diszipliniert bezeichnen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich ärgere mich tatsächlich über mich selber. Also meine Frau sagt mir dann auch immer, ey, du machst ja gesund gefragt deinen Podcast jede Woche. Jetzt erinnere dich doch mal bitte daran, was ihr letzte Woche erzählt habt. Ja? Also es ist schon so, dass ich, wenn ich zu Hause bin, dann essen wir sehr gesund, weil meine Frau jeden Tag frisch kocht. Ja? Da hat sie immer schon Wert drauf gelegt, gerade auch als unser Sohn dann auf die Welt gekommen ist, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin zum Dreh und ich bin dann auf der 1 beispielsweise Richtung Hamburg unterwegs oder Hannover war es letztens, genau, dann gibt es eine Raststätte und die haben so eine geile Currywurst und dann bin ich wirklich, ich denke, nein, du fährst vorbei und dann nein, doch den Blinker und rein.
Aus Versehen den Blinker rechts gesetzt,
ja, und dann muss ich da rein und diese Currywurst essen, die ist so lecker und dann sage ich, ja, okay, dann trittst du heute Abend auf die Bremse, aber das gönne ich mir dann. Und es ist ja so wie immer, wenn man Fastfood isst, im Nachhinein, du ärgerst dich immer. Ja, also auch wenn du zu einschlägigen Läden fährst, du hast tierisch Bock drauf und nachher denkst du, verdammt, hätte ich es mal nicht gemacht, weil du fällst ins Foodkoma, bist müde und bist eigentlich für den Rest des Tages nicht mehr zu gebrauchen.
Und es ist viel zu teuer,
mal davon abgesehen. Es ist zu teuer und da bin ich nun nicht diszipliniert und auch was regelmäßigen Sport angeht, bin ich momentan leider nicht ganz so diszipliniert. Aber ich habe mir das vorgenommen, jetzt, wenn das Wetter wieder schöner wird, also ich habe jetzt schon angefangen, dass ich so täglich wieder meine 10.000 Schritte schaffe, so seit 2 Wochen ungefähr. Das will ich auf jeden Fall ausbauen, ja.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, also das gefällt mir bei eurem Podcast halt so gut, dass ihr das auch sehr entspannt an die Leute heranbringt. Ne? Also das ist jetzt sowas wie, ja, ich glaube, jeder weiß, dass eine Currywurst nicht cool ist. Pro Tag eine Currywurst ist ungesund. Wenn du das dann irgendwie alle 2 Wochen mal machst oder sowas, dann schadet dir das eben auch nicht und gibt dir vielleicht auch, das sehe zumindest ich dann so, senkt diesen Jeeper da drauf auch so ein bisschen. Ne? Dass du sagst, okay, ich habe es jetzt gemacht. Es war nicht klug, aber es war halt lecker. Und dann bringt dich das auch wieder so ein bisschen runter. Und das macht ihr über euren Podcast sehr, sehr schön. Bin ich auf jeden Fall ein Zuhörer geworden.
Ah, das freut mich total. Ja. Also mir ist auch ganz wichtig dabei, eben nicht diesen Oberlehrer zu machen. So nach dem Motto, wir erklären euch jetzt mal, wie Ernährung geht. Denn ich mache ja genau dieselben Fehler, die viele unserer Hörerinnen und Hörer auch machen. Und möchte das auch überhaupt nicht verstecken. Und darum haben wir diesen Podcast eben auch Gesund gefragt genannt, weil Alex als unser Experte, den quetsche ich ja genauso aus, weil ich ja genauso wissen will für mich selber auch, was mache ich vielleicht falsch oder was könnte ich besser machen. Und das ist, glaube ich, generell sowas auch in den Medien, das war immer so mein Credo auch, man muss authentisch sein, authentisch und ehrlich. Das habe ich immer gemacht und ich finde, das ist auch total wichtig, weil nur so kriegst du auch eine Information dahin, wo sie hin soll letztendlich.
Ja. Ja. Ich werde auch im Podcast auf jeden Fall mal verlinken in der Podcast-Beschreibung.
Oh, das ist super.
Damit dann noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Ich hätte noch die berühmten 3 Fragen für den Schluss, die noch mal ein bisschen vielleicht tiefer gehen. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ja, du wirkst auf mich total offenherzig, tolerant, bist grundsätzlich, ja, wenn man mal sieht, was du alles in deinen Beiträgen schon gemacht hast, scheust dich auch vor nichts. Ich habe mich gefragt, mit welchem Gefühl kennst du dich am besten aus?
Mit welchem Gefühl? Ich würde sagen Unsicherheit. Ich merke, wenn jemand unsicher ist. Und generell so Emotionen schon. Ja, also Unsicherheit würde ich mal sagen. Also mir kann jetzt auch keiner sagen, wenn ich jemanden frage, geht's dir gut? Und er sagt, ja, alles klar. Dann sage ich, nee, erzähl mal.
Wofür bist du ein gutes Vorbild?
Da würde ich wirklich sagen, Authentizität. Schweres Wort, ich habe es beim ersten Mal geschafft. Wahnsinn. Ich war mal zu Gast im Podcast, da musste ich es dreimal sagen. Ich bin stolz auf mich. Auch, man darf auch stolz auf sich sein.
Wir müssen nicht schneiden, ganz wunderbar.
Ja, das würde ich mal sagen. Also das ist schon wichtig, also dass ich wirklich authentisch sein möchte. Als Reporter vor der Kamera oder als Moderator in meinem Podcast, in unserem Podcast. Das ist mir wichtig, ja. Und das versuche ich auch zu vermitteln. Ich hatte es vorhin, glaube ich, mal erzählt, auch regelmäßig als Referent bei unserer Journalistenschule und bin da mit jungen Kolleginnen und Kollegen zugange. Und das ist immer ganz, ganz lustig, um das ganz kurz so vielleicht zu erklären. Ich hatte einmal eine junge Kollegin, die mir zwei Beiträge zeigen sollte aus ihrem Schaffen bei einem regionalen Sender und einen, den sie besonders toll fand und einen, den sie ganz doof fand. Und den sie ganz doof fand, habe ich sie nachher gefragt, warum findest du den doof? Ja, sagt sie irgendwie, ich gefall mir dabei nicht und da laufe ich so komisch und da rede ich so komisch. Und da habe ich gesagt, das ist der Beitrag, der mir besonders gut gefällt, weil da bist du du. Da bist du wirklich so, wie du bist. Und ich sage, das ist so sympathisch und das ist so echt. Und das haben übrigens die anderen Kollegen dann auch so empfunden. Und darum ist mir immer ganz wichtig, auch sozusagen, Leute, seid authentisch. Ne? Weil das ist einfach, das bringt nicht nur Sympathie, das hilft dir einfach auch. Also was soll man anderen Leuten was vormachen? Wenn es nicht echt ist, ja.
Ist natürlich gleichzeitig, wie man dann an dieser Kollegin sehen kann, mit wahrscheinlich das Schwerste, was man überhaupt machen kann. Gerade wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist oder deine Arbeit so nach außen trägst, dass es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Menschen mitbekommen. Ne?
Genau.
Ja. Du machst das sehr authentisch, muss ich sagen.
Das freut mich.
Ja, ein sehr schönes Vielen Gespräch. Dank. Ich habe eine letzte Frage für dich, die ich immer zum Schluss stelle. Stell dir mal vor, du sitzt mit deinem 80-jährigen Ich auf der Bank. Ihr habt gerade einen Dreh vielleicht miteinander gehabt. Was würde dir dieses 80-jährige Ich dir noch mit auf den Lebensweg geben?
In manchen Situationen mehr Gelassenheit zulassen. Also ich bin manchmal so vielleicht überorganisiert. Also bestes Beispiel, letzte Woche wollten wir mit Freunden weggehen, was essen abends. Und ich habe dann direkt gesagt, so die erste Reaktion war, okay, ich rufe mal gerade an und mache einen Tisch klar. Ich reserviere was. Und meine Frau sagt mal, tickst du noch sauber? Wir gehen spontan in die Stadt und wir finden schon irgendwas. Und ich so, ja, aber es ist irgendwie jetzt voll Samstagabend und ich habe keine Lust, irgendwie planlos durch die Stadt zu laufen und habe dann tatsächlich so einen Tisch reserviert. Im Nachhinein wäre alles frei gewesen oder viel frei gewesen. Ja. Und das würde, glaube ich, mein 80-jähriges Ich mir sagen, Thorsten, wärst du in deinem Leben mal ein bisschen gelassener, würdest du dir selber weniger Stress machen, könntest auch entspannter durchs Leben gehen. Also mehr Gelassenheit, das ist was ich lernen muss noch. Mhm. Ja, das wünsche ich mir auch für die Zukunft.
Schönes Schlusswort. Du wirkst auf mich sehr gelassen. Vielen Dank dafür, für das schöne Gespräch.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen dein treuer Begleiter, der Oscar, hat ja auch ganz ruhig bei uns gelegen. Das zeugt, glaube ich, auch davon, wenn Hunde so entspannt sind, sind Herrchen und Gäste auch entspannt. Also ich fand es vor allen Dingen sehr, sehr schön, weil du in deinem Format auch in die Tiefe gehst. Und es wird ja sehr wenig eigentlich so über die Gefühle der Männer gesprochen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz toller Ansatz, was diesen Podcast wirklich sehr auszeichnet.
Vielen Dank, genau. Ja, das funktioniert natürlich auch nur, wenn das Gegenüber dann auch mitmacht. Oder ja, es ist auch für mich dann immer spannend herauszufinden, wie tief möchte der Gesprächspartner mit mir auch gehen. Und ich fand das heute sehr, sehr harmonisch. Wir haben zwischendurch mal gelacht. Es war zwischendurch mal Deep Talk und schön. Und jetzt fallen wir über die Dinge her, die wir hier hingestellt haben. Wir haben ja vorher beschlossen, wir essen nichts, um euch da draußen nicht mit Schmatzgeräuschen zu nerven. Aber ich habe ein bisschen was auf den Tisch gestellt. Oder du nimmst jetzt was mit für die Heimfahrt.
Ach ja, so, ich bin nicht auf der Flucht. Also Trauben, Beeren, dunkle Beeren. Also man hört, Fabian, du hast unseren Podcast gehört. Ne? Das sind diese berühmten Antioxidantien, die im Körper gegen Stress wirken. Sehr gut.
Das ist schön, dass dir das auffällt.
Ja.
Lieber Thorsten, guten Heimweg und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Fabian.
Danke sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, teile diese Folge bei Instagram oder Facebook und berichte gerne mal, wo du den Podcast gerade gehört hast oder was dir besonders an dieser Folge gefallen hat. Außerdem freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn du magst, dann sende mir doch gerne mal einen Vorschlag, welchen Mann ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen sollte. Ich sage, fühl dich gut und bis bald.